Wisst ihr eigentlich, dass ich ein gebürtiger Stuttgarter bin? Stuttgart-Wallingdorf geboren. Zufall, oder? Meiching in Landhaussiedlung aufgewachsen. Ja, in einigen Teilen von Deutschland gelebt. Augsburg danach aufgewachsen. USA studiert, Hamburg gearbeitet, ein paar Jahre in England gelebt. Und jetzt lebe ich 12 Jahre in Thailand. Längste Zeit eigentlich irgendwo in einem Ort. Ja, ich hoffe, ihr seid ein bisschen zur Ruhe gekommen heute Vormittag. Das Problem mit den ganzen, mit dieser Art von Retreats, oder wenn die auch länger dauern, ist es halt nichts anderes als mehr oder weniger Gesichtskosmetik. Malt sich für diese Zeit ein gewisses Lächeln aufs Gesicht und dann, wenn man nach Hause kommt, dann blättert die Farbe ziemlich schnell wieder ab. Es hat was für sich, aber viel helfen mit unserer Problematik im Leben tut es nicht. Man kann sich immer wieder auftanken, so wie sich manche Menschen dann im Urlaub an den Strand hocken, sich von der Sonne aufladen lassen oder aufheizen lassen, so lange, bis sie es nicht mehr aushalten und dann ins kalte Wasser springen. Und dann ist das für sie das größte Vergnügen. Und so ist es auch im Grunde genommen mit diesem ganzen Meditationsretreat. Wir kriegen, wenn wir so einen Meditationsretreat mitmachen, ein schönes Gefühl. Das hält ein paar Tage an. Wenn wir das zu Hause nicht aufrechterhalten, unsere tägliche Meditation, wird es ziemlich schnell abbauen. Und es wird vor allem abbauen, wenn wir nicht anfangen, die Dinge zu untersuchen. Den Dingen auf die Spur zu gehen, den Dingen auf den Grund zu gehen. Und da hilft es nicht sehr viel, wie so häufig da auch gesagt wird, dass man einfach das anschaut, was in den Geist reingeht und da gleichmütig bleibt. Das hilft nichts. Das hilft nicht, die Problematik in Angriff zu nehmen. Diejenigen, die gestern da gewesen haben, da habe ich ein bisschen was über Untersuchung gesprochen. Wie man anfängt, den Dingen auf die Spur zu kommen. Es sind nicht viele Dinge. Ich habe auch gesagt, im Grunde genommen müssen wir nicht viel verstehen. Wir müssen genug Vertrauen haben, und da kann man die Bücher lesen, und wenn wir ein gewisses Vertrauen haben in die Lehre des erhabenen Buddhas, dann müssen wir anfangen mit der Praxis. Und für die Praxis, da müssen wir wirklich nicht allzu viel verstehen. Wir müssen die 4 edlen Wahrheiten verstehen. Die erste der Wahrheiten von das Leben, Dukkha. Die zweite der Wahrheiten, die Ursache für das Dukkha. Das ist nämlich das Anhaften. Das Anhaften an Sein oder Nichtsein. Das Anhaften an den Dingen. Die dritte der edlen Wahrheit ist eine schöne und angenehme Aussage. Es gibt ein Ende von diesem ganzen Dukkha. Und die vierte ist der Weg, der zum Ende alles Dukkas führt. Und da müssen wir anfangen. Das ist unser Weg. Und da habe ich gestern gesagt, Sila mit 5 Tugendregeln ist ein Muss. Das ist nicht nur ein Muss für Praktizierenden, sondern es ist auch ein Muss für Laien, die überhaupt nicht praktizieren. Es ist nämlich unsere Protection, es ist unser Schutz, dass wir nicht in die unteren Welten hinabstürzen. Das könnt ihr jetzt mal so sehen oder so nehmen oder glauben oder auch nicht glauben, aber das ist einfach so. Halten wir die 5 Tugendregeln ein, dann erwerben wir uns das Recht, mindestens als Mensch wiedergeboren zu werden. Halten wir sie nicht ein, dann müssen wir genauso wie bei den Gesetzen hier, die in diesem Staat, wenn wir die nicht einhalten, müssen wir dafür, ja, unsere Strafe dafür abbüßen. Und genauso müssen wir das, wenn wir uns gegen die 5 Tugendregeln verhalten. Ob wir das nun wissen oder nicht, das schützt uns nicht vor, sagen wir mal, wenn ich sage Strafe, dann meine ich auch, wie heißt das ja so schön, und das stimmt eigentlich mehr, Korrekturanstalt. Dann müssen wir unser Verhalten korrigieren. Und das Verhalten korrigieren wir dann auf einer anderen Ebene. Und diese andere Ebene ist nicht angenehm. Das ist wirklich nicht angenehm. Und wenn es auch nur die tierische Ebene ist, dann ist die schon mal nicht angenehm. Die Tiere haben viel, viel mehr Dukkha als wir haben. Und wenn es dann noch runter geht zu den Geistern oder Dämonen oder dann in die Höllenwelten, das ist gar nicht so schön. Deswegen hat es der erhabene Buddha allen Laien gegeben, ob sie nun praktizieren oder nicht, hat sie ihnen als Schutz gegeben, als Schutzregeln nicht hinunterzufallen. Und wie gesagt, es ist unsere Garantie oder es ist unser Pass, dass wir wieder als Menschen wiedergeboren werden dürfen. Halten wir sie ein. Es gibt in den Sutten, gibt da einige Beispiele, die darauf hinweisen, wie lange die Korrekturzeit für eine oder mehrere Vergehen gegen diese Regeln oder gegen diese Tugendregeln gibt. Eines der bekanntesten Beispiele ist die Queen vom König Bimbisara, also die Königin, die einmal, und das heißt, ich weiß jetzt nicht, inwieweit das stimmt, aber die hat einmal in ihrem Leben, sonst war sie eine hervorragende, gute, liebe und großzügige Frau, da war sie einmal im Bad und da hat sie so einen kleinen Schoßhund und während sie sich geduscht hat oder gebadet hat, kam der Schoßhund an und hat sie an der Vagina geleckt, anstatt dass sie ihn dann weggeschubst hätte, hat sie das mit sich gefallen lassen und hat es bis, im Grunde genommen bis zum Orgasmus, hat sie das mit sich machen lassen. Ihr Mann kam in der Zeit, wollte ins Bad rein, sie hatte abgeschlossen gehabt, und dann hat er gefragt, was sie macht, und dann hat sie gesagt, ja, ich dusche mich gerade und so. Und als sie dann rauskam und fertig war, und dann kam sie zu ihm, und dann hat er sie nochmal gefragt, und dann hat sie nochmal gelogen. Für diese Kleinigkeiten, sagen wir mal so, denken wir, das sind Kleinigkeiten, für diese Kleinigkeit nach ihrem Tod, und der König hat ja gedacht, sie wäre eine ganz gute Frau und sie müsste sofort in den Himmel wegen ihrer Großzügigkeit und auch wegen ihrer Sittlichkeit. Und da hat er jeden Tag den erhabenen Buddha gefragt, ob, ja, in welchem Himmel sie denn wäre. Und der erhabene Buddha hat den ersten Tag geschwiegen, hat den zweiten Tag geschwiegen, den dritten Tag und den siebten Tag geschwiegen. Am achten Tag hat er gesagt, sie ist in diesem und jenem Himmel. Das heißt, einfach für diese Kleinigkeiten durfte sie 7 Tage die Korrektur unten in der Hölle erfahren. Das steht in den Sutten drin und ich denke, das gibt uns so ein kleines Beispiel, wie wichtig es ist für uns, die Tugendregeln wirklich ernst zu nehmen und einzuhalten. Es ist viel einfacher runterzufahren, als es hochzufahren ist oder auf dieser Ebene zu bleiben. Die menschliche Ebene, die ist wirklich eines, wie sagt es der erhabene Buddha, eines der Sprungbretter. Der Sprungbretter zum Nibbana oder auch der Sprungbrett in den Himmel, aber auch der Sprungbrett in die Hölle. Wir können innerhalb von ein paar Stunden können wir Taten machen, die uns für 200.000 Jahre in die himmlischen Regionen führen. Wir können aber auch Taten machen, die uns für 200.000 in die tiefste, einsamste Hölle führen. Es gibt da wirklich Beispiele. Zum Beispiel einen Arahant zu töten, würde uns für 150.000 Jahre in die tiefste Einzelhaft führen. Nicht nur einen Arahant zu töten, sondern auch seine Mutter oder seinen Vater zu töten. Das sind nämlich, wie sagt mein Lehrmeister so schön, das sind die Arahants der normalen Menschen. Mutter und Vater. Die zu töten. Dann einen Buddha zu verletzen, also ihn so zu verletzen, dass Blut herauskommt. Das reicht schon aus. Einen Buddha kann man nicht töten. Der hat zu viel Paramis, dass man ihn nicht töten kann, aber man kann ihn verletzen. Oder den Sangha zu spalten. Das heißt, die Gemeinschaft so auseinander zu dividieren, dass sie sich gegenseitig bekämpfen. Das sind die größten Strafen, und die man in einem menschlichen Leben machen kann. Und die einen direkt ohne jegliche Hoffnung darunter führen. Deswegen, aus diesem Grund hat ja der erhabene Buddha, als er gesehen hat, wer war das, der war das? Singen Nicholas. Wie ist er denn? Ja, ein ich komme jetzt nicht auf den Namen drauf. Weißt du den Namen? Der 999 Menschen umgebracht hat. Angulimala. Angulimala, ja. Der hat 999 Menschen umgebracht. Und dann war er gerade dabei, und das hat der erhabene Buddha gesehen, den letzten Menschen, er brauchte 1000 Finger, um bei seinem Lehrer weitermachen zu können. Und der 1000. Finger wäre von seiner Mutter gekommen. Und das hat der erhabene Buddha gesehen und hat gesagt, wenn er das macht, dann fährt er ab. Er fährt eine Runde in die Hölle, und da gibt es keine Rettung für ihn. Und deswegen hat er sich ihm im Weg gestellt. Und er hat ihn bekehrt und hat ihm praktisch ja, die Lehre gegeben. Die Strafen für seine ganzen Morde, die er in diesem Leben gemacht hat, die hat er alle auf seinem Almosengang erfahren. Er kam immer vollkommen zerschunden von seinem Almosengang zurück. Da sind ihm Steine um die Ohren geflogen oder auf den Kopf geflogen, da sind ihm Blumentöpfe nachgeworfen worden und so weiter und so fort. Aber er ist trotzdem nicht aufgegeben und hat in diesem seinem Leben hat er noch die Arahantschaft verwirklicht. Mit der Hilfe der Anleitung des erhabenen Buddhas. Aber hätte er seine Mutter ermordet, dann wäre es alles zu spät gewesen. Das sind die höchsten der Strafen, und das haben wir nicht so leicht nehmen. Die anderen, wie gesagt, es dient zu eurem Schutz. Ne? Nehmt es als euren Schutz, nicht als irgendwo was uns irgendetwas verbietet. Nehmt das an. Ihr könnt es glauben, wie gesagt, oder ihr könnt es auch nicht glauben. Das heißt noch lange nicht, dass ihr mit eurem Nichtglauben die Kräfte oder die Gesetze außer Kraft setzt. Es gibt Himmel und Hölle, das gibt es in fast allen Religionen. Das kann man nicht bestreiten. Himmel und Hölle gibt es, und es gibt Wege, die in den Himmel führen, und es gibt Wege, die in die Hölle führen. Und die meisten Religionen stimmen im Grunde genommen darüber ein. Und der Buddhismus setzt sich davon nicht ab. Sondern er sagt es im Grunde genommen nur noch genauer, was und wie lange das dann auch. So, das nur ganz kurz zur Tugendregel. Dann Samadhi, das was ich heute erklärt habe, Achtsamkeit, Konzentration, die Fähigkeit sich auf den Atem zu konzentrieren, die Fähigkeit das Buddho beizubehalten und so entweder in das Upachara, in die angrenzende Sammlung zu kommen oder in das tiefe Samadhi. Das tiefe Samadhi habe ich gesagt gestern, das ist eine kleine Vorschau auf das Nibbana, wie das Nibbana ausschaut. Mein Lehrmeister sagt dazu, das ist das Nibbana des kleinen Mannes. Und da kann nämlich jeder hin. Wenn er sich bemüht. Und darum geht's. Und das Bemühen habe ich heute Morgen schon gesagt, das ist ganz einfach, immer wieder, sobald man merkt, dass der Geist entwitscht ist, einfach den Schlingel da wieder zurückzuziehen und auf das Meditationsobjekt zu bringen. Darin besteht die ganze Anstrengung, darin besteht die Ausdauer, das besteht nicht darin, das zu pushen. Die Konzentration bleibt auf der Nasenspitze und wir nehmen den Atem wahr, wie er ist. Ob der Atem jetzt ein fein ist oder schwach ist oder ob er rau ist oder tief ist oder flach, was auch immer, wir nehmen das nur wahr. Und das Einzige, was uns interessiert, ist einfach die Qualität des Atems an diesem Punkt. Und es führt uns zu einer Ruhe, und wenn wir das schnell machen, führt es uns sehr schnell zu einer Ruhe. Wenn man das gewohnt ist, kann das innerhalb von 3 Atemzügen, kann man dann weg sein. Als ich das mal, das war vor lange Zeit, 16 Jahre, glaube ich, wo ich in England war, war ich 4 Monate im Meditationszentrum. Und dann irgendwann nach einem Monat oder 2 Monaten, ja, war das so, ich habe mich hingesetzt, 1, 2, 3 und weg war ich. Und war weg. Und dann kam ich dann wieder und dann war ich wieder weg. Das habe ich halt so sehr genossen, muss ich sagen. Ich habe nichts dagegen, wenn ihr irgendwo in diesem, entweder in der angrenzenden Sammlung oder vor allem auch in der tiefen Sammlung hängen bleibt. Das schadet gar nichts. Ich habe gestern gesagt, in dieser tiefen Sammlung oder in der angrenzenden Sammlung hat Avijja oder haben die Kilesas keine Macht über uns. Das heißt, da kann man überhaupt kein schlechtes Karma machen. Das Einzige, was wir dadurch gewinnen, ist ein scharfer Geist. Und ein scharfer Geist, der unterscheiden kann, was ist, es ist immer hilfreich. Solange wir den scharfen Geist nicht anwenden, ist es eine andere Sache, ist es ziemlich nutzlos. Aber den Geist zu schärfen, ist überhaupt nicht nutzlos. Und diejenigen Menschen, die da für 4, 5 Jahre da in dem Samadhi weilen können, und die es einmal geschafft haben, in das tiefe Samadhi einzutauchen und dann wieder einzutauchen und sich irgendwie den Weg schaffen, dass sie da ständig rein können, es ist von großem Wert. Es ist von solchem großen Wert, das dürft ihr nicht unterschätzen. Im Westen heißt die Meinung oder herrscht die Meinung, dass man das Samadhi nicht braucht, dass das eine Droge wäre. Es ist vollkommener Blödsinn, es ist Schwachsinn. Wenn es eine Droge wäre, hätte es der erhabene Buddha uns nicht gelehrt. Und der erhabene Buddha hat es uns gelehrt. Er hat es uns ans Herz gelegt und hat gesagt, dass diese Form von Samadhi, diese Form von Konzentration, darin dürft ihr euch baden, ihr Mönche, hat er gesagt. Naja, wenn er das sagt, dann wird er doch wissen, warum. Das ist das, was jenseits von allen weltlichen Glück steht. Naja, und warum dürfen wir das mal nicht genießen? Das hilft uns dann, dass die ganzen Sachen, die in der Welt, die wir als weltliches Glück betrachten, in Relation zu setzen. Und je öfters wir drin sind und je länger wir drin sind, umso klarer wird uns der Unterschied zwischen Welt und dem inneren Frieden. Und es ist immer hilfreich. Das kann gar nicht falsch sein. Das kann wirklich nicht falsch sein. Und da bitte ich euch wirklich nicht auf das was da, diese vorgängigen Meinungen, die da im Westen herrschen, darauf reinzufallen. Sila, Samadhi und Panya, die gehören dazu, das ist der Weg. Das heißt nicht entweder Sila, das heißt nicht nur Samadhi oder das heißt nicht nur Panya, ne? Das ist die Kombination von Sila, Samadhi und Panya. Also von Tugend, von Konzentration und Achtsamkeit, vom Ausruhen und von Weisheit. Die Kombination, ne? Ihr könnt kein Haus auf einer Säule bauen, das wackelt. Auf 2 Säulen, das wackelt genauso. Aber auf 3 Säulen, da steht es sicher und fest. Und diese 3 Säulen müssen einfach hochgezogen werden. Und die hängen auch miteinander ab. Ist unsere Achtsamkeit nicht hoch genug, dann kriegt man die Vergehen gegen die Tugend nicht mit. Ist unsere Weisheit nicht groß genug, dann können wir nicht in das Tasamadhi eintauchen. Oder wir können nicht die Probleme, die mit unserer Tugend zu tun haben oder mit unseren Tugendregeln zu tun haben, können wir nicht lösen. Die 3 Sachen müssen gleichzeitig hochgezogen werden. Das muss euch schon klar sein. Also wenn ihr den Weg gehen wollt, dann müsst ihr alle 3 Sachen machen. Und das Samadhi, wie gesagt, wenn er das schafft, da reinzukommen, und das kommt im Grunde genommen nur, wenn die Tugend einigermaßen stimmt. Weil ansonsten kommt es immer wieder hoch. dann habe ich gar nichts dagegen, wenn ihr die nächsten 5 Jahre da drin hängt. Das kann euch nur von Nutzen sein. Mein eigener Lehrmeister, der nannte sich Mahabohr, der war im Samadhi 5 Jahre gehangen. Der ist rausgegangen, in dem Moment, wo er rausgegangen ist, ist wieder reingegangen. Das fand er ganz toll. Und sein Lehrmeister, der Ajahn Mann, hat ihn auch da drin gelassen. Der hat ihn nicht rausgezogen. Nur irgendwann mal nach 5 Jahren hat er gesagt, jetzt ist genug. Die Schweine in der Mitte des Schweinetrogs, die finden die Freiheit nicht, hat er zu ihm gesagt. Du musst jetzt den Weg von Weisheit gehen. Und dann hat er das gemacht. Dann hat er sofort umgeschwenkt. Und die Scharfheit und die Klarheit des Geistes, die er in diesen 5 Jahren im Samadhi verwirklicht hat, da hat es keine Zeit gedauert. Es hat acht Monate gedauert, bis er den Körper vollkommen vollständig untersucht hat. Im Grunde genommen heißt es dann, er war innerhalb von 8 Monaten, nachdem er aus dem Samadhi aufgetaucht hat, war er Anagami. Anagami ist einer, der nicht mehr zurückkehrt. Einmal, der nie wieder in die Welt zurückkehrt. Das hat bei ihm nur 8 Monate gedauert. Einfach, weil sein Geist so klar und scharf war. Da braucht er gar nicht viel zu tun. Das ist so scharf wie ein ganz scharfes Messer. Da braucht nur das Papier anzuhalten und sofort ist das durch. Also, Samadhi ist keine Option. Ne? Das ist nicht etwas, was man mal machen kann oder was man mal nicht machen kann, sondern das ist, was man machen muss. Wenn man den Weg gehen will, dann muss man in Samadhi gehen. Dann hat es noch zweieinhalb Jahre und das war die Schwierigkeit. Anagami ist eine ganz, ganz, ganz schwierige Stufe. Und zwar hat man da sehr viel mit dieser Verblendung, mit dieser Mischung von Sanya und Sankara, diese Mischung aus Erinnerung und Denken und Meinungen zu tun. Und das hat bei ihm zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre gedauert, bis er das durchstoßen hat. Und dann hat es keine 3 Monate mehr gedauert, bis er dann das letzte, also das war Moha, die Verblendung ist Moha. Und Anagami ist Gier und Hass, also das liegt im Körper. Und Moha liegt hauptsächlich in Vedana, Sanya, Sankara, aber auch Vijnana. Und dann war dann nur noch zum Schluss war Avijja. Avijja, diese glänzende, alles versprechende Diamant, wo man zuerst denkt, dass das das Ende ist. Und erst wenn man durch diesen Diamanten hindurchgeht, wenn man sieht, dass der auch entsteht und vergeht, dann ist Ruhe im Karton. Das hat dann nochmal so circa 3 Monate bei ihm gedauert. Also ich wollte das nur sagen, damit ihr die Wichtigkeit von Samadhi, die Wichtigkeit der Übung, wirklich in dieses tiefe Samadhi, wirklich den Geist auszuruhen, wirklich den Geist zur Ruhe zu bringen, wirklich den Geist so zu schärfen, dass ihr dann bei Weisheit nicht mehr so viel Arbeit habt. Ihr wisst es alle in der Küche, wenn die Messer nicht scharf sind, dann tut er euch ganz, ganz schwer, irgendwas zu schneiden. Und wenn ihr das Messer mal schärft, ja, dann ist die Schneiderei innerhalb von wenigen Minuten vorbei. Es ist nämlich alles schön sauber durchgeschnitten. Und genauso ist es bei der Weisheit, die durch Samadhi gestärkt wird. Durch diese Kraft des Geistes, durch diese Objektivität des Geistes, die wir im Samadhi erreichen, damit wird der Geist geschärft oder das Messer geschärft. Wenn wir das Messer jetzt an der richtigen Stelle ansetzen, das ist natürlich klar, wir müssen es schon an der richtigen Stelle ansetzen, dann werden so langsam, aber sicher, die Fesseln, die uns an das Leben oder an den endlosen Kreislauf der Wiedergeburten binden, werden sie gelöst. Und das ist ja das, was wir wollen. Die ersten 3 Fesseln sind die Fesseln des Zweifels. Das ist die erste Fessel. Die kommt sehr häufig vor. Zweifel, dass es Himmel und Hölle gibt. Ja, das hält uns ja davon ab. Zweifel, dass es Karma gibt und dass es Resultate von Karma gibt. Also, Ursache und Wirkung. Zweifel, dass es existiert. Zweifel, dass irgendwas, was wir denken, was wir sagen, was wir tun, irgendwelche Auswirkungen hat. Und dass diese Auswirkungen entweder gut sind oder schlecht sind. Das sind Zweifel daran. Ja. Das im Grunde genommen ist das anders. Das sind die Zweifel. Zweifel, dass ich existiere oder nicht existiere. Oder dass ich nach dem Tod und so weiter nicht mehr existiere oder wieder existiere oder in irgendeiner Form existiere. Alle diese Zweifel führen uns dazu oder halten uns von der Praxis ab. Weil wenn ich an Karma glaube, wenn ich an Wiedergeburt glaube, wenn ich an Himmel und Hölle glaube, ja, der wird auch diesen Weg nicht gehen. Wenn er sagt, nach diesem Leben ist sowieso alles zu Ende, und was soll's, mache ich doch das Beste draus, naja, der wird nicht anfangen, sich zu korrigieren, der wird nicht anfangen, den Weg zu gehen. Das ist die erste Fessel. Die zweite Fessel ist das, was ich auch schon angesprochen habe, Sila, ne? Die Tugendregeln. Die Tugendregeln einzuhalten oder nicht einzuhalten. Häufig wird das hier im Westen mit das Fummeln an Riten und Regeln übersetzt. Vollkommen falsche Übersetzung. Das heißt nichts anderes als die Tugendregeln, heute halte ich sie ein und morgen halte ich sie nicht ein. Und dann übermorgen nehme ich sie wieder auf mich und dann halte ich sie nicht wieder ein, weil sie mir nicht passen oder so, ne? Das ist die Fessel. Sila Paramatta. So. Das heißt für uns, diejenigen, die den Eintritt in den Strom schaffen wollen. Die erste Fessel ist der zweite. Die zweite Fessel ist dieses ständige Fummeln oder Herumfummeln an den Regeln. Also entweder ich halte sie ein oder ich nehme sie auf mich, dann nehme ich sie auf mich und dann halte ich sie ein. So gut ich kann. Es ist natürlich klar, dass wir im Laufe der Zeiten etwas Geschärftes auf Achtsamkeit bekommen oder eine geschärfte Aufmerksamkeit bekommen und dann sehen, dass wir doch eine oder andere nicht eingehalten haben. Das ist nicht damit gemeint. Das ist der Wille, die einzuhalten. Überhaupt nur ein Sotapanna kann die wirklich vollständig einhalten. Bei uns ist es, solange wir noch nicht in den Strom eingetreten sind, muss da der Wille sein, die wirklich ehrlich einzuhalten. Und wenn wir merken, irgendeine unserer Tat oder Wort oder Gedanken geht gegen oder verstößt gegen eine dieser Tugendregeln, dann lassen wir es halt sein. So. Aber das gilt halt nur für Leute, die den Weg rausfinden. Die anderen können das gerne ausprobieren. Das ist nicht unser erstes Leben. Wir haben schon so viele Leben hinter uns. Millionen von Leben, wenn nicht sogar mehr. Dann hat der Mahabur gesagt, als er zurückgeblickt hat über seine ganzen vergangenen Leben, wenn er nur die Knochen von seinen verschiedenen Geburten über ganz Thailand ausbreiten wird, und Thailand ist größer als Deutschland die Fläche, wäre kein freier Platz mehr da. Und jetzt überlegt mal, wie viele Knochen oder wie viel Leben auf einen Quadratmeter passen, und dann könnt ihr euch ausrechnen, wie viele Geburten schon ihr hinter euch habt. Und das gilt für die meisten von uns. Jedenfalls für diejenigen, die Interesse haben an der Praxis. Bei anderen mag das ein bisschen weniger sein, aber das ein bisschen weniger sind halt vielleicht ein paar Quadratmeter weniger. Oder ein paar tausend Leben weniger. Wir haben schon genug hinter uns. Wir kennen das. Wir kennen Himmel und Hölle aus unserer eigensten Erfahrung. Und deswegen haben wir ein ungutes Gefühl, wenn wir über die Hölle nachdenken. Und wir haben ein schönes Gefühl, wenn wir uns an den Himmel erinnern. Wir kennen sie alle aus eigener Erfahrung. Wir waren schon oft genug da dort. Und wir sind schon oft genug in der Hölle gewesen und wir sind oft genug im Himmel gewesen. Wir kennen das alle. Und jetzt sind wir wieder auf der Erde und jetzt bereiten wir uns wieder für die nächsten 200.000 Jahre im Himmel oder in der Hölle darauf vor. Und das liegt ganz an uns, wie wir das machen, wie wir das einteilen oder ob man nicht in diesem Leben wirklich den Sprung herausfinden will. Und der Sprung heraus, der Sprung aus der Achterbahn hoch in den Himmel und runter in die Hölle. Und wenn ihr mal auf der Achterbahn gewesen seid, dann kommt dann ein Jauchzen, wenn es dann runtergeht. Da ist das Jauchzen am größten. Wenn es mühselig hochgeht, das ist nicht so angenehm. Und genauso ist es mit dem Leben. Die Menschen rasen mit einem Vergnügen auf der Autobahn, die zur Hölle führt. Es ist unglaublich, wenn man das so sieht. Als ob es nichts Besseres gibt. Und das Problem ist, weil es alle so machen, dann machen wir einfach mit. Wir überlegen uns nicht, ob das, was wir machen, wirklich, wirklich im Einklang ist. Wir fahren einfach mit, wir sehen die anderen, ach ja, die machen das, dann dürfen wir das auch machen. Aber beide, wenn wir vom Christentum kommen oder vom Buddhismus kommen, beide haben uns gewarnt. Die Masse geht durch das breite Tor, das in die Verderbnis führt, hat Jesus gesagt. Nur wenige gehen den steinigen Pfad, der in das Reich der Himmel führt, hat uns auch gesagt. Und der abende Buddha hat es noch ein bisschen plastischer ausgedrückt, als der ehrwürdige Ananda ihn nämlich gefragt hat, wie viele Menschen denn in die Hölle gehen und wie viele denn in den Himmel kommen. Und dann hat er gesagt, siehst du den Stier da drüben? Die Haare, die er auf dem Fell hatte, stehen für die Leute, die in die Hölle gehen. Und die Hörner, die er auf dem Kopf hat, die stehen für die Leute, die in den Himmel kommen oder Nibbana verwirklichen. Es ist ziemlich drastisch, wenn man das sich so überlegt. Jetzt könnt ihr euch selber fragen, ob ihr die Haare auf dem Fell seid oder ob ihr die Hörner sein wollt. Das steht in eurer Macht. Ihr habt das Leben ist noch nicht vorbei. Ihr könnt es in jedem Moment, könnt ihr das rumreißen. Das ist nicht so, dass wir einfach da unserem Karma folgen müssen. Wir haben das in der Hand, jetzt den Wendepunkt einzuführen. Aber der Wendepunkt, das heißt einfach nicht, ja, das Essen macht müde. Ich wollte nachher setzen wir uns auch nicht hin, nachher machen wir eine Gehmeditation, ja, sonst schläft nämlich jeder hier ein. Also, das ist ziemlich drastisch, ne? Also, ihr könnt das euch überlegen. So. Wieder zurück, Sila Paramasa, ne? Das Fummeln an den Regeln. Das ist die zweite Fessel. Also, nehmen wir es einfach auf. Die dritte Fessel ist ein bisschen schwieriger. Das ist das, was ich gestern erklärt habe mit dem Fahrer und dem Auto. Der Auto und der Fahrer sind zwei verschiedene Paar Stiefel. Das wird mir, glaube ich, jeder recht geben. So, wenn der Fahrer ins Auto nicht einsteigt und den Zündschlüssel nicht rumdreht, dann rührt sich im Karton jetzt. Das Auto fährt nicht von alleine. Und wenn der Fahrer das Auto nicht lenkt, dann wird da auch nichts passieren. Und genauso ist es mit dem Chitta und dem Körper. In dem Moment, wo das Chitta vollkommen ruhig ist, dann macht der Körper keinen Mucks. Der atmet nur noch aus und der schlägt das Herz. Das ist alles, was übrig bleibt von den Funktionen des Körpers. Klar, wenn da noch viel Essen drin ist, das verdaut er auch automatisch. Da brauchen wir ihm keine Befehle zu geben. Aber alles andere macht das Chitta. Das dreht den Zündschlüssel rum und sagt, jetzt gehen wir nach rechts oder jetzt gehen wir nach links, jetzt gehen wir geradeaus, oben nach unten. Jetzt kratzen wir uns, jetzt bewegen wir uns, jetzt tut uns das weh und so weiter. Das ist alles der Fahrer in dem Auto. Das ist das Chitta. Und das müssen wir verstehen. Und das ist die dritte Fessel. Das müssen wir verstehen, dass das zwei verschiedene Paar Stiefel sind. Beim Auto kennt das jeder, ne? Da weiß jeder, der, wenn das Auto zu Schrott gefahren wird, dass nicht das Auto dafür verantwortlich ist, sondern der Fahrer. Ja, und wenn unser Körper zu Schrott gefahren wird, also das heißt im Krankenhaus liegt, dann ist der Fahrer genauso dafür verantwortlich. Das ist nicht irgendjemand anders verantwortlich. Nicht irgendjemand, der uns angefahren hat oder der uns gebissen hat oder sowas, sondern wir sind dafür verantwortlich. Wir sind für den Körper verantwortlich. Wir fahren ihn nämlich oder wir bewohnen ihn oder wir beleben ihn wie eine Mietswohnung. Und auf die müssen wir einfach aufpassen, dass sie ja einfach einigermaßen gesund über die Bühne geht, halt ihrer Lebensdauer entsprechend. Bei dem einen ist die Lebensdauer kurz, beim anderen ist die Lebensdauer lang. Wie lange sie bei uns ist, das wissen wir nicht. Manche wissen, dass die sehr spirituell erfahren ist, haben so eine ungefähre Ahnung, wie lange sie noch leben. Manche haben sogar eine ungefähre Ahnung, wie ihr Tod ausschaut. Aber da braucht das schon ein bisschen an spiritueller Erfahrung. Und das ist aber auch nicht bei jedem so. So, also wir haben unsere gewisse Lebenszeit, wir wissen nicht, wann es aufhört. Wir wissen nur, wann es angefangen hat. Und wir wissen jetzt nur, jetzt in dem Moment, wenn wir wirklich den Weg rausfinden wollen, dass jetzt der Zeitpunkt zur Wende ist. Dass wir jetzt versuchen, diese drei Fesseln zu lösen. Das ist nämlich dann, wenn man von der Achterbahn, die ständig rauf und runter geht, in dem Wagen, in dem wir sitzen, mal die Schutzbleche losmachen und den Wagen aus der Achterbahn herausfährt. So dass er nicht mehr in den Gleisen läuft. Und das sind die ersten drei Fesseln. Und die dritte Fessel, das ist eine etwas, ja, komplexe Fessel. Da müssen wir einfach sehen, dass Citta und Körper nichts miteinander zu tun haben. Dass das Citta das ist, was den Körper bewegt, was den Körper benutzt. Das Verständnis muss man haben. Und das ist keine leichte Übung. Da muss man muss den Körper zerlegen. Man muss den Körper immer wieder zerlegen. Immer wieder in Einzelteile vor sich aufbauen. Um zu sehen, dass da kein Körper ist. Um zu sehen, dass der Körper und das, was da noch draußen sitzt oder was da noch am Sitzplatz sitzt, zwei verschiedene Paar Dinge sind. So lange, bis es das Herz verstanden hat. Gestern habe ich davon gesprochen, Weisheit findet im Herzen statt und nicht im Verstand. Haben wir das mit dem Geist verstanden, dann reicht es nicht. Weil das ist ja keine Schwierigkeit, die ganze Lehre des Buddhas ganz schnell mal zu verstehen. Da setzen wir uns 4 Jahre hin oder da setzen wir uns 2 Jahre hin auf dem Hosenboden und studieren die ganzen Schriften, haben wir das alles verstanden, aber damit hat sich überhaupt noch nichts gelöst. Das Herz oder die emotionale Qualität des Chittas, die muss das verstehen. Da habe ich gestern mit dem Beispiel erwähnt, mit dem Kind, das ins Feuer greift. In dem Moment, wo es das erste Mal ins Feuer greift, weiß, dass es sich verbrennt. Das macht es kein zweites Mal. Und genauso müssen wir dem Geist oder müssen wir dem Herz beibringen, dass der Körper und dass das Chitta zwei verschiedene Paar Stiefel sind. Der erhabene Buddha gibt uns das Beispiel mit dem Wagen. Und mit dem Wagen, den man auseinander nimmt, in seine Planken und seine Räder und seine Achse und was weiß ich noch, zerlegt und dann fragt er, wo ist der Wagen? Da ist nämlich gar kein Wagen mehr. Da ist nämlich nur entweder ein Rad oder eine Planke oder einfach ein Stiel oder eine Achse, aber der Wagen existiert nicht mehr. Und dasselbe, das muss bei uns, wenn wir diese Art von Untersuchung machen, muss bei uns auch mit dem Körper funktionieren. Dass der Körper in dem Moment, wo wir mal die Einzelteile vor uns sehen, vor uns aufbauen, vor unseren geistigen Augen aufbauen, dass dann diese ganze Idee vom Körper zerfällt. Und wir sehen, dass der Körper und das Citta zwei verschiedene Dinge sind. Im Grunde genommen, was passiert, wenn wir anfangen, das zu verstehen, dass das Ich, die Identifikation ist ja nichts anderes als das Ich, für diesen einen Moment, wo der vollkommene Körper draußen ist und im Grunde genommen nur noch das Citta auf dem Sitzkissen sitzt, verschwindet. Und das hilft uns, das kann uns helfen, diese dritte Fessel so zu unterminieren, dass wir dann praktisch nur noch einen kurzen Moment der Ruhe brauchen, um in den Strom eintreten zu können. Wann das passiert, das ist dann fraglich. Ne? Das kann irgendwo nach einer Meditation sein, das kann irgendwo, wenn wir mal komplett abschalten sein, das ist egal. Aber das ist notwendig. Diese drei Fesseln so zu eliminieren, dass sie nur noch praktisch wie ein seidener Faden hängen. Und das ist der Weg. Das andere ist alles nur, was habe ich da vorher gesagt? Facelift oder was? Polieren. Gesichtskosten. War doch ein guter Ausdruck, Gesichtskosten. Da müssen wir ran. Ne? Wenn wir wirklich was bewegen, müssen wir da ran. Das ist der Weg raus, der erhabene Buddha hat es uns gezeigt. Und das hat vor 2500 Jahren gestimmt und es stimmt heute immer noch. Die Beispiele davon sind leider nicht mehr so viele. Und die gibt es hauptsächlich in Thailand. Und in Thailand sterben sie nämlich jetzt auch langsam aus. Weil die Leute einfach nicht mehr das Interesse haben, den Weg zu gehen. Wir haben einfach nicht mehr Interesse, der Überfluss ist zu groß. Die Bequemlichkeit ist zu groß und wer ist denn noch so blöd und zieht sich irgendwo unter harten Bedingungen in den Wald oder in eine Höhle zurück und praktiziert. So vor 100 Jahren, da gab es eine ganze Flut in Thailand von Arahats. Als ein Mann Oder der ehrwürdige Ajahn Mun hat praktisch die Waldtradition in Gang gesetzt. Vor circa 100 Jahren. Dem hat man nämlich auch gesagt, er wollte unbedingt ordinieren. Seit seinem 11. Lebensjahr wollte er unbedingt Mönch werden. Haben ihm die Eltern erlaubt, ja, okay, darfst ein Jahr oder zwei Jahre Novize werden. Und dann ist er Novize geworden und dann wollte er gleich in Robe bleiben. Die Eltern haben es ihm aber nicht erlaubt. Und erst dann, ich glaube, mit 21 durfte er dann Mönch werden, nachdem er richtig wirklich gebettelt und gebettelt hat. Dann ist er Mönch geworden und dann haben ihm die Mönche in den Klöstern erzählt, dass es Nibbana nicht mehr gibt. Das kann er sich gleich abschminken, das war vor 2500 Jahren mal. Und dann hat er gesagt, das glaube ich nicht. Und dann hat er noch einen Freund gehabt, oder am Anfang seinen Lehrmeister, das war der ehrwürdige Ajahn Chao. Und dann sind die beiden irgendwo auf Tudong irgendwo in die Welt herausgezogen. Und dann haben sie das, mit viel, viel Mühe haben sie das beide diese Lehrmeister haben das dann für sich verwirklicht. Das war wirklich hart. Er hat, ich weiß es nicht, wie viel 10 oder 20 Jahre er dazu gebraucht hat, um bis zum Ende zu gehen. Und er sagt von sich, dass er im Laufe der Praxis vor Schmerzen dreimal ohnmächtig geworden ist. Und wer weiß, was Schmerzen sind und wer weiß, wann die Ohnmacht einsetzt, dann weiß er den Grad der Anstrengung, durch den dieser ehrwürdige Ajahn Mun gegangen ist. Vom erhabenen Buddha wird dasselbe gesagt, dass er dreimal vor Schmerzen ohnmächtig geworden ist, bei dem Versuch, die Erleuchtung zu verwirklichen. Das ist kein leichter Kampf. Wir machen das nicht, wir sind nicht Mönch aus Jux und Tollerei, weil wir das ganz besonders toll finden oder weil wir uns da ganz besonders toll vorkommen, sondern einfach, weil wir dem Weg folgen wollen. Und der Weg ist nicht einfach. Aber er wird natürlich einfacher. Und das hat mein eigener Lehrmeister gesehen und hat auch gesagt, mit der Hilfe von Ajahn Mun kam er innerhalb von kürzester Zeit unter seiner Anleitung, kam innerhalb von kürzester Zeit, und wenn man das überlegt, wenn man die 5 Jahre von Samadhi mit einrechnet, dann sind es genau 8 Jahre, die das bei ihm gedauert hat. Mit den ersten 8 Jahren von Pali-Studium und so weiter, wo er angefangen hat mit der Gehmeditation, aber das noch nicht wirklich entwickelt hat. Und dann 8 Jahre unter der Anleitung vom ehrwürdigen Lehrmeister Mann. Und dann war er fertig. Das ist doch im Grunde genommen keine so große Zeit. Die kürzeste Zeit von der, die ich kenne, das war die von Lumpu Li, heißt er. Das war ein Schüler von Thanacha Mahapur. Und zwar sind die zwei zusammen nur zu zweit auf Tudong gegangen. 4 Jahre lang. Nach 4 Jahren. Und wenn man sich überlegt, was es heißt, mit einem großen Lehrmeister alleine irgendwo auf Tudong zu sein. Das heißt, er lässt dir nichts durchgehen. Nicht die geringste Kleinigkeit lässt er durchgehen. Er weist dich auf alles immer gleich hin. Und das ist schwierig. Aber innerhalb der 4 Jahre hat er es geschafft. Das ist eines, was über sich gehört habe, das ist im Moment oder in diesem Jahrhundert, das ist das Schnellste, was es gegeben hat, innerhalb von 4 Jahren. Die Erleuchtung verwirklicht. Man kann es machen. Aber ich war bei meinem Lehrmeister und ich weiß es, was es heißt, wenn der nur einmal am Tag vorbeikommt. Da tritt er dir nämlich auf die Füße. Oder wenn jedes Mal, wenn du was falsch gemacht hast, dann steht er hinter dir und lässt dich das wissen. Na, hast was falsch gemacht. Ich fand es hilfreich, aber wenn das den ganzen Tag passiert, dann ist das ziemlich schwierig zu ertragen. Und wer das ertragen kann, und der hat natürlich den Vorteil, dass er ziemlich schnell geht. Der wird einfach den Weg vorangestoßen. So. Ich glaube, jetzt habt ihr, oder ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen mitbekommen. Erleichterung ist nicht irgendwo was man mal ganz schnell da innerhalb eines kurzen oder eines längeren Retreats verwirklichen kann. Das ist eine ganze harte Arbeit. Das ist ein ganzes Stück Arbeit. Anagami zu werden, ist es ein ganzes Stück Arbeit. Gier und Hass zu überkommen, das ist ein ganzes schönes Stück Arbeit. Da muss man nämlich den Pflanzentopf, den Körper, vollkommen zerstören. Was ich euch gesagt habe, wird die erste Fessel, wird dann die Aufgabe für denjenigen, der in den Strom eingetreten hat, den Körper vollkommen zu zerstören. Das heißt, den Pflanzentopf, in dem unser Baum von Gier und Hass wurzelt, den vollkommen zu zerstören, die Erde vertrocknen zu lassen und die Wurzeln austrocknen zu lassen. Das heißt, den Körper von innen und außen zu untersuchen. Wirklich zu untersuchen. Wo kommt der ganze Dreck her? Ständig waschen wir unseren Körper, ständig waschen wir die Wäsche, ständig putzen wir uns irgend sowas. Wo kommt der ganze Dreck her? Es kann doch nicht angehen, dass der Dreck immer nur von außen kommt. In dem Moment, wo man den Körper mal von innen untersucht, merkt man, wo der ganze Dreck herkommt. Dann weiß man das. Und was ist denn so schön? Das könnt ihr euch gerne überlegen. Was ist denn so schön an diesem Körper? Ständig muss man mit sich rumschleppen. Ständig. Man muss mit sich rumschleppen, man muss sich mit den Unpässlichkeiten des Körpers ja einfach anpassen, ihn zum Schlafen zu legen oder ihm was zu essen zu geben oder ihn dann sportlich da zurücktrainieren, dass er noch ein bisschen länger hält, als er normalerweise halten hat. Ständig. Ja, und was bringt uns ein Vergnügen? Habt ihr euch das mal gefragt? Wie viel Vergnügen bringt ihr euch denn am Tag? Und wie viel Last habt ihr denn am Tag? Jeder in der Welt macht da so eine Abwägung. Was bringt das ihm? Was ist Nutzen, Kosten? Das heißt doch Nutzen-Kosten-Rechnung. Ne? Im Weltlichen, mit den materiellen Dingen machen wir das sofort. Ne? Und wenn das eine mehr Kosten hat als Nutzen, ja, dann lassen wir das doch fallen. Aber beim Körper sind wir noch nicht drauf gekommen. Dass der sehr viele extrem hohe Kosten hat und ganz wenige Nutzen hat. Schaut euch das mal wirklich an, wie viel ihr ständig um den Körper euch Gedanken macht. Wie viel Sorgen ihr macht, Krankenversicherung, was weiß ich nicht, zum Arzt gehen, zum Vorsorge und das und so. Ich mag mich gar nicht mehr daran erinnern, ich bin so weit draußen, das ist für mich alles Fremdwörter. Die ganze Art und Weise, wie ihr da so in Häusern lebt und da einkaufen müsst und dann vorbereiten müsst, dann kochen müsst und dann ja vor allem, dass ihr Geld verdienen müsst, dass ihr überhaupt einkaufen könnt, dass ihr euch die Miete zahlen könnt und so weiter. All diese Dinge, ne? Das ist doch, oder das, ja, vielleicht, manche sehen das vielleicht als Vergnügen. Ja, ich kann das nicht, ich habe das ja alles schon gemacht, ne? Ich habe das alles schon hinter mir. Nachdem ich gemerkt habe, obwohl ich einen der besten Jobs gehabt hatte, die es also in meiner Sparte überhaupt gab, habe ich gesehen, das bringt nicht die Zufriedenheit, die es in der Meditation bringt. Und dann habe ich das alles hingeschmissen. Habe ich es hingeschmissen, habe gesagt, da ist meine Wohnung, wer braucht was, der kann das haben. Und ich habe meinen Rucksack gepackt und weg. Weil ich einfach diese Kosten-Nutzen-Rechnung gemacht habe. Ich habe gesehen, was bringt mir das alles? Ich habe viel mehr Lasten, als wenn ich sonst habe. Nee. Eins dürft ihr nicht vergessen. Der Körper, im Grunde genommen, ist es eine ziemliche Plage. Aber was er uns gibt, ist einfach die Sechssinne. Und das ist das, woran wir am meisten hängen. Am Sehen, am Riechen, am Hören, am Schmecken, am Tasten, am Fühlen, am Denken. Das ist unser Vergnügungspark. Da vergnügen wir uns. Wir wollen was Schönes sehen, wir wollen was Schönes riechen, wir wollen was Schönes hören, wir wollen was Schönes schmecken und wir wollen was Schönes fühlen und wir vor allem wollen wir was Schönes denken. Und deswegen nehmen wir einfach den Körper in Kauf. Und das bitte ich euch auch, das einfach mal zu überlegen, einfach mal abzuwägen. Ist das denn die ganze Sache wert? Ist das wirklich das wert? Bringt das denn uns so viel Glück und so viel Zufriedenheit? Und wir wollen doch im Grunde genommen, wollen wir doch alle Glück und Zufriedenheit, oder? Aber Glück und Zufriedenheit entsteht nicht im Körper. Glück und Zufriedenheit entsteht ganz allein im Herzen, im Chitta. Da entsteht die tiefe Ruhe. Und wenn er jetzt mal irgendwann mal ins tiefe Samadhi oder auch nur in die angrenzende Sammlung kommt, dann zählt er das. Kommt er in die tiefe Sammlung, dann ist der Körper sowieso weg. Und die ganze Welt, das ganze Welt verschwindet. Und da sieht man mal den Unterschied. Da sieht man mal, was es eigentlich zu holen gibt. Was eigentlich dahinter steckt. Aber ständig lassen wir uns wieder ablenken. Dann sehen wir wieder das, dann sehen wir wieder diese Werbung oder jene Werbung, dann hören wir wieder was und dann sprechen wir wieder was und dann sind wir sofort wieder abgelenkt und dann denken wir, ah, das müssen wir unbedingt tun, das müssen wir tun. Und der hat das gesagt und jener hat das gesagt und die fanden das ganz toll und der fand das ganz toll und so weiter. Und dann haben wir schon wieder das nächste Jahr ausgebucht mit diesen Sachen. Ja, Buddhismus kann genauso ein Konsumismus sein. Und das, was ich so sehe, einfach alleine aufgrund der Bücher, der Angebote, ja, im Grunde genommen unterscheidet sich das überhaupt nicht. Von jeglicher Art von anderen Konsum. Ob ich jetzt 20 verschiedene Seifen habe oder 20 verschiedene Arten von Buddhismus, die eine Seife macht das weg, die andere Seife das weg. Die eine Seife schmeckt mir besser und wenn die mir nicht mehr schmeckt, dann nehme ich die nächste. Oder wenn sie nicht mehr einen Nutzen erfüllt. Ist genauso zur Konsumware geworden. Bitte, ne? Ich sag es euch da zu eurem Nutzen. Ne? Es ist nicht viel. Man braucht da nicht viel zu sagen. Man braucht nicht viel zu erklären, wenn man den Weg wirklich gehen will. Da braucht man nicht 1000 Richtungen anzuschauen, sondern da muss man einfach erstmal, und das, was ich euch heute Morgen gesagt habe, erstmal den Geist zur Ruhe bringen. Ne? Mal vollkommen runterfahren. Also, der Fahrer mal den Zündschlüssel rausziehen, Motor abstellen. Dass man wirklich Ruhe im Karton ist. Und wenn er die ganze Zeit im laufenden Auto gesetzt hat, dann werdet ihr merken, wie der Unterschied ist, wenn man mal den Zündschlüssel umdreht und das Auto ist ruhig. Und dann vielleicht ist draußen ja auch noch ruhig. Und das ist eine ganz wohltuende Ruhe. Und genauso ist es, wenn der Geist mal vollkommen runtergefahren ist. Das ist das eine. Und das andere ist dann, die Sachen zu untersuchen. Die wenigen Dinge, die wir verstehen müssen, sind die 5 Khandas. Also die 5 Gruppen, aus der unsere ganze Persönlichkeit besteht. Das ist der Körper, das ist Gefühl, das ist Gedächtnis und Assoziation, das ist Denken und Bewusstsein. Und mehr, und ihr braucht es nur mal so einzuschauen, wenn der nächste Ich-Gedanke kommt, den könnt ihr in eine dieser Kategorien werfen. Und da passt da vollkommen rein. Und es gibt nichts außerhalb dieser Kategorie. Interessant, ne? Sollte man doch mal überprüfen. Die Dinge sind dazu da, nicht um zu glauben, sondern sie sind dazu da, um die mal auf den Grund zu gehen, um die mal zu überprüfen, ob das wirklich so stimmt, ne? Für mich stimmt so, ich habe das so gesehen. Ne? Und ihr müsst das halt dann auch anschauen. Ne? Dass wir das nicht wollen, das ist eine ganz andere Sache. Natürlich wollen wir nicht sehen. Ne? Wir wollen auch nicht, wenn wir uns einen Film irgendwo anschauen, auf dem Fernseher wollen wir auch nicht die 3 Signale, die in den Fernseher reingehen, anschauen. Ne? Rot, Grün und Blau, das interessiert uns nicht. Wir wollen aus die Mischung von Rot, Grün und Blau wollen wir als Western sehen oder als Schnulze oder was weiß ich noch, Liebesroman, Tagesdokumentation oder wie auch immer. Wie sie auch immer mit ihren 1000 oder Millionen verschiedenen Farben rüberkommt. Die einzelnen Farben, aus denen das Ganze aufgebaut wird, Rot, Grün und Blau, und mehr braucht man dazu nicht. Und die verschiedenen Abstufungen von Rot, Grün und Blau. Zeichnen wir uns diese ganze Welt. Und genauso sind wir diesen 5 Kantas. Aus denen besteht unsere Persönlichkeit. Und die müssen wir untersuchen. Und das ist das einzige Feld der Untersuchung, das wir machen. Wir untersuchen. Und am Anfang fangen wir mit dem Körper an. Von außen, von den Kopfhaaren, von den Körperhaaren, von der Haut, Nägel und Zähne. Die untersuchen wir. Na, was passiert, wenn wir unsere Haare nicht waschen? 3 Tage, 10 Tage, 40 Tage, ein Jahr. Finden wir das dann noch toll? Oder wie oft müssen wir zum Friseur gehen, um uns eine neue Frisur machen zu lassen? Weil wir dann denken, wir schauen anders aus oder wir schauen schöner aus. Jetzt schauen wir, jetzt geben wir uns ein anderes Gesicht. Die einen lassen sich im Bart wachsen, die anderen rasieren den Bart mal wieder ab und dann lassen sich mal lange Haare oder dann kurze Haare und so weiter. Und was verändert das bitte schön am Ich? Das Ich bleibt nur dasselbe. Das sind nur die Haare, die länger geworden sind, oder wir versucht haben, einen verschiedenen Ausdruck in unser Gesicht zu bekommen, um andere Menschen, um uns selber, uns selber an der Nase herumzuführen oder andere an der Nase herumzuführen. Dazu dient das. Haut und Kleidung und so weiter, das ist genau dasselbe. Ich habe nur eine Kleidung, ich habe drei Roben, eine untere Robe, eine obere, eine obere und eine äußere. Wenn ich meine, wenn ich alles das, die Wäsche, die ich besitze, wasche, dann kann ich das innerhalb von 2 Stunden alle meine Wäsche, die ich besitze, gewaschen. Auch mit der Hand, nicht mit der Maschine. Das ist so wenig, das kann ich immer mit mir tragen. Und jetzt schaut dann, wenn ihr daheim kommt, schaut in eure Kleiderschränke und dann schaut euch an. Dann schaut in eure Schuhschränke und was weiß ich noch. Wie viele Sachen, um die ihr euch alle kümmern müsst. Da muss man sich nämlich drum kümmern, die muss man waschen, die muss man auch, teilweise muss man sie bügeln und teilweise das und dieses und jenes machen. Und das ist nur eins von den vielen Dingen, um die wir uns kümmern müssen. Schaut euch mal euer Leben, schaut euch mal so einen Tagesablauf, so mal so in eurem Haus, so richtig schön achtsam an. Vom Einkaufen hin, bis zum Kochen, bis zum Abspülen, bis zum Saubermachen und so weiter und so fort. Waschen und so weiter. Das sind alles Dinge, die uns ganz großen Spaß machen, normalerweise. Und das machen wir Tag für Tag, Tag ein, Tag auch. Je einfacher wir das halten, und das ist für uns das Beispiel eines Mönches, je einfacher wir die ganzen Sachen halten, umso einfacher ist es also, das in Ordnung zu halten, und man braucht sich überhaupt nicht viele Sorgen drum zu machen. Normalerweise passen unsere ganzen Kleider in die Essensschale rein, das wird dann also auch unser Reisekoffer dann gleich, dann nehmen wir den mit. Ne? Und dann haben wir alles drin, was wir brauchen. Egal, ob wir in den Wald gehen oder ob wir in die Stadt gehen oder wohin wir auch gehen. Wir haben immer alles dabei. Und das kann man auf eine Schulter tragen. Das ist doch wunderbar einfaches Leben. Und jetzt schaut euch eure Wohnungen an, wie voll die sind und dann den Dachkammer, den man dann noch vollgestopft hat mit Dingen, die wir noch brauchen könnten und so weiter. Und dann schaut euch mal eure geistige Dachstube an, wie viel das Dinge da sind, die wir eigentlich alle loswerden könnten und die uns das Leben einfach einfacher machen können. Also wenn wir die Untersuchung anfangen, und das ist Weisheit, ne? Die Untersuchung mit den 5 Kandas, das ist das erste Mal, mal die ganzen Sachen, die, wo wir denken, das bin ich, in eine dieser Gruppe hineinzutun und zu sehen. Ah ja, das ist eine Erinnerung gewesen, das ist eine Ansicht, also das ist Denken oder Ansicht. Ja, das ist ein Gefühl und das ist der Körper und so weiter und so fort. So, und dann wird das Ganze plötzlich ziemlich einfach. Und einfache Dinge verstehen wir. Oder unser Herz versteht diese einfachen Dinge. Komplizierte Dinge, das versteht es nicht. Da versucht es immer mehr herauszufinden und aus einer Frage werden 10, aus einer Antwort werden 10 neue Fragen. Aber wenn wir die ganzen Sachen wieder mal da zurückführen, wo sie eigentlich herkommen, wo sie entstehen, dann wird das Ganze ziemlich einfach. Dann untersuchen wir den Körper, wie ich gesagt habe, von außen und dann von innen. Wir untersuchen Gefühl, wie ich gestern auch gesagt habe. Wir suchen nicht durch den Schmerz durchzusetzen, sondern den Schmerz zu untersuchen. Wo ist er, wo entsteht er, wie ist er, bewegt er sich, ist er vergänglich oder so, oder so, oder so. Ist er in den Knochen und wenn er in den Knochen wäre, warum habe ich da nicht ständig Schmerzen? Ist er in den Muskeln und wenn er in den Muskeln ist, warum habe ich da nicht ständig Schmerzen? Also muss der Schmerz und den Muskeln etwas Verschiedenes sein. Und das müssen wir herausfinden. Und genauso ist es beim Körper. Das müssen wir herausfinden, aus welchen Teilen ist denn der Körper aufgebaut. Und das ist nicht nur, indem wir den Anatomieatlas lesen und studieren, sondern indem wir mal einfach mal anschauen und von innen anschauen. Mal eine Tour, innere Tour durch den Körper zu machen. Na wunderbar. Und dann kommt uns wahrscheinlich mit Verlaub das leichte Grauen, wenn wir da so reinschauen und sehen, was da alles drin ist. Vor allem, wenn wir nur einfach mal den Weg des Essens gehen. Solange noch auf der Zunge ist, ist das schön und angenehm. Aber dann, wenn es mal im Magen, dann mit der ganzen Magensäure in Kontakt kommt, ich glaube nicht, dass das irgendjemand dann nochmal essen will. Obwohl das ja noch gar nicht verdaut ist. Das ist die Realität, also ich sage ja nicht irgendwo was nicht stimmt. Das ist die Realität, wenn es unten rauskommt, dann wollen wir es sowieso nicht sehen, wollen wir es gleich wieder wegspülen. Vor allem wollen wir es nicht in die Hand nehmen und vor allem wollen wir es auch nicht in den Mund nehmen. Aber das sind Sachen, die aus unserem Körper rauskommen. Und den Körper mal so anzuschauen. Wirklich mal zu untersuchen, ne? Was ist denn so toll daran? Ist das da wirklich, ne? Also bei allen Dingen machen wir das. In unserem täglichen Leben machen wir das. Wenn wir irgendwo in ein Geschäft gehen und kaufen was, dann untersuchen wir das, ob das unseren Erwartungen entspricht, oder? Das ist doch selbstverständlich. Aber bei unserem Körper und Geist machen wir das nicht. Den halten wir für selbstverständlich. Der ist einfach so. Ja, und dasselbe Prinzip, das wir in der Welt machen, ja, mal auf unseren Körper und Geist anzuwenden. Bringt er denn uns das, was er verspricht, bringt er uns? Hält er denn das, was er verspricht? Das kennt er doch. Wie oft verspricht er das, wenn ich das und das tue, dann werde ich glücklich werden oder zufrieden werden. Ja, und seid ihr jetzt glücklich oder zufrieden geworden? Er liebt euch ständig nur die Hucke voll. Er verspricht euch und verspricht und verspricht. Und dann, wenn er mal ein bisschen auf den Zahn fühlt, sagt er, ja, das war nicht ganz so, das müsste ich jetzt so machen. Und dann passiert es garantiert. Und wir glauben ihm ständig. Wir hören ständig darauf heran. Ständig auf diese Versprechungen, die er uns ins Ohr flüstert. Wie zwei kleine Zwitschervögel. Der eine zwitschert links, der andere zwitschert rechts. Das musst du machen und wenn du das änderst, dann passiert das und wenn du das machst, dann passiert das. Und dann bist du sicherlich glücklich und wenn du das Diploma hast oder wenn du jetzt dein Mercedes hast oder was auch immer oder wenn du deinen neuen Mountainbike hast, dann bist du ganz glücklich. Und sind wir dann glücklich? Nein. Also, er verspricht einfach nur. Er ist der Nummer 1 Lügner in der ganzen Welt. Und das sitzt direkt in unserem eigenen Herzen. Oder hinter unseren Ohren, wie auch immer das sehen wollen. Und da zwitschert er und zwitschert er und zwitschert er ganz vergnügt. Und wir glauben ihm. Wir sagen doch im Deutschen, wer einmal nicht die Wahrheit spricht, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, selbst wenn er dann die Wahrheit spricht. Aber ihm glaubt man ständig. Ja, dann überprüfen wir das doch mal ganz einfach. Gehen wir doch den Dingen mal einfach mal auf den Grund. Schauen wir uns doch, da ist doch nichts dabei, das ist doch nicht verboten, oder den Dingen auf den Grund zu gehen. Anderen Dingen schauen wir sofort auf den Grund. Wenn wir einen Partner haben und da haben wir das Gefühl, der ist nicht ganz koscher oder der macht die Sachen nicht so, ja, dann gehen wir aber sofort auf den Grund. Ne? Und wir können ihm was beweisen. Ne? Ja, dann setzt aber was. Ja, und jetzt machen wir mal dasselbe bei unserem eigenen Geist. Und dann setzen wir ihm mal wirklich was. Das soll er nicht nochmal machen. Ja? Bei anderen machen wir sofort. Ne? Da sind wir ganz schnell drauf. Und da ziehen wir ganz schnell die Fahne. Ne? Das sollst du nicht machen, das darfst du nicht machen, das darfst du nicht machen. Aber wir doch mal alles machen. Also, wenn wir das bei anderen machen, dann müssen wir das doch auch bei uns machen. Ist doch irgendwo gerechtfertigt. Wir machen es im Leben, ne? Aber bei unserem Geist, eigenen Geist wendet man das nicht an. Dem glauben wir alles. Ich weiß nicht, anscheinend ist das ein unendliches Vertrauen, ne? Der weiß schon, was er sagt, ne? So nach dem Motto, der weiß schon, was er sagt. Und dann, wenn wir in der Hölle sind, dann der weiß natürlich, was er sagt, ne? Aber da, wir müssen die Rechnung bezahlen, ne? Wir müssen es ausbaden. Weißt, ihr habt doch alle eine Wohnung oder ein Haus, ne? Wenn ihr irgendwo irgendjemand an eure Tür klopft, und ihr seht, das ist ein Rabauke oder das sind Leute, die ja, der Punks oder die, oh, was weiß ich auch noch, Punks müssen ja nicht immer schlecht sein, aber das sind Leute, die eure Wohnung zerstören wollen, die so rabiat sind, ne? Lasst er die dann rein? Wir glauben nicht, dass er die reinlässt, durch die Tür. Weil wenn er sie nämlich reinlässt, dann feiern die dann eine Party und zerstören euch alle euer Inventar und ihr müsst dann direkt die Zeche zahlen und aufräumen. Aber bei unserem Geist, da fragen wir nie, wer anklopft. Ne? Da will, hey, herein, 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 alles herein, alles köpfen hier. Ne? Ja. Macht nur alles kaputt. Ne? Und ich zahle die Rechnung. Lass, ja, mal einfach mal ganz nüchtern, weißt du, ganz nüchtern und ganz sachlich mal das betrachten, ne? Wie das so abläuft. Das ist doch nicht verboten. In der Welt machen wir es sowieso. Und jetzt machen wir das mal bei unserem Geist. Ganz einfach, sachlich und nüchtern betrachten. Was du mir erzählst, stimmt das denn eigentlich mal? Überprüfen. Na, okay. Und dann mindestens beim dritten und vierten Mal wird das Verlangen, das oder jenes zu tun, schwächer. Wenn wir das immer wieder überprüfen und immer wieder sagen, siehst du, das bringt doch eigentlich gar nichts. Das bringt doch nur Unruhe in den Geist, das bringt doch kein Vergnügen und vor allem keine Freude in den Geist. Und machen wir das 10 oder 20 Mal, dann hört das ganze Verlangen nach diesen Dingen auf. Aber wenn wir nicht überprüfen, dann machen wir es einfach. Achtlos, ohne uns irgendwas dabei zu denken. Und denken auch noch, oder meinen auch noch, dass das ganz toll gewesen wäre, was wir jetzt ja wieder fabriziert haben. Ohne zu wissen, welche Auswirkungen das auf unser Herz hat. Auf unser Herz und auf unser Geist. So. Und unser Herz und unser Geist sind diejenigen, die darunter leiden. Dann wollen wir das Leiden dann irgendwie aufhören, dann müssen wir das, ja, dann müssen wir die Sachen anfangen, mal wirklich mal zu untersuchen, wirklich mal zu überprüfen. Ne? Ist doch nichts dagegen einzuwenden, den Dingen mal auf den Grund zu gehen. Das sagt man doch den Deutschen irgendwo nach, dass sie diese Gründlichkeit haben, dass sie den Dingen auf den Grund gehen. Ne? Dann kann man sie schon mal wieder hervorholen, diese Eigenschaft, wenn man die auf was Sinnvolles anwenden kann. Das Durchhaltevermögen oder die Dinge mal hundertprozentig zu machen, das wird den Deutschen ja auch irgendwo nachgesagt. Kann man doch auch mal verwenden, mal. Hundertprozentig mal beim Abend zu bleiben und nicht immer ständig abzuwarten. Oder einfach mal so lange durchhalten, einfach mal die Sachen durchziehen, das durchhalten. Mal so lange, bis der Geist einfach in die Versenkung gegangen ist, in die tiefe Stille gegangen ist. Und wenn es halt heißt, dann müssen wir halt die ganze Nacht durchsetzen. Ne? So lange, bis der Geist sich nicht mehr ziert und reingeht. Ja. Wenn er das macht, wenn er diese Sachen untersucht, wenn er diese fünf Kondos untersucht, so wie ich es ein bisschen, ich kann nicht wirklich ins Detail gehen, das dauert noch Stunden, wenn ich so wirklich ins Detail der Untersuchung, was man da alles machen kann. Aber so einen kleinen Eindruck habt ihr. Den Dingen auf die Spur gehen, wo entstehen sie, wie bauen sie sich auf? Wie mischen die fünf Kondos zusammen, sodass man zum Beispiel Liebe, Neid und Gier empfindet? Das kommt nämlich nur, weißt du, wenn du vom Grundprinzip ist ein unangenehmes Gefühl da, und dann kommt sofort ein Gedanke, wie ich dem unangenehmen Gefühl entfliehen will. Oder ich suche einen Schuldigen, wer schuldig ist für das unangenehme Gefühl. Und wenn er da in meiner Nähe ist, dann haue ich ihm eins über die Rübe und dann denke ich, das unangenehme Gefühl, das hat jetzt seine Berechtigung gefunden und jetzt kann es wieder verschwinden. Und so glaube ich das. Bei den angenehmen Gefühlen machen wir nichts anderes. Und das ist im Grunde genommen interessant. Dem mal auf die Spur zu kommen, dass ein angenehmes Gefühl bei uns entsteht, dass wir sofort mit unseren Gedanken in die Zukunft gehen, wie wir das nochmal produzieren können, wie wir das verlängern können, wie wir dieses machen können oder wie wir es nochmal herbeikriegen können. Und in beiden Fällen laufen wir im Grunde genommen vor unseren Gefühlen davon. Wir laufen vor dem angenehmen Gefühl davon und wir laufen vor dem unangenehmen Gefühl davon. Beides. das angenehme Gefühl, dann versuchen wir in der Zukunft das nochmal zu erzeugen, weil das ja so schön war, und das unangenehme Gefühl verlaufen wir entweder davon, tun wir uns ablenken oder suchen Schuldigen dafür, und dann laufen wir im Grunde genommen auch im Geiste davon. Einfach mal zu sehen, dass das angenehme Gefühl, ob wir es nun wollen oder nicht, entsteht und auch wieder vergeht. Unangenehme Gefühl genauso. Entsteht und vergeht, ob wir wollen oder nicht. Und bei der Untersuchung der fünf Kandas oder der fünf Gruppen, da dienen uns einfach diese drei Grundprinzipien, die für das ganze Universum gelten. Und das ist Anicca Anatta Dukkha, das heißt Vergänglichkeit. Alles, was entsteht, muss auch vergehen. Das kann man nachprüfen. Es gibt nichts in diesem Welt oder nichts in diesem Kosmos, was nicht entstanden ist und was nicht gerade auf dem Weg auf dem Weg zum Ende ist. Selbst der ganze Kosmos zieht sich zusammen oder explodiert oder was auch immer. Ne? Unsere Welt hat nur eine bestimmte Lebensdauer, unser ganzes Sonnensystem hat nur eine Lebensdauer, wir als Menschen haben nur eine Lebensdauer und so weiter und so fort. Pflanzen, Tiere haben alle eine bestimmte Lebensdauer. Also alles entsteht und vergeht. Es gibt nichts, was ewig bleibt. Nichts innerhalb dieses Kosmos, was ewig bleibt. Das ist das eine Prinzip. Anatta, das Prinzip, dass diese Dinge, die entstehen und vergehen, oder die wir beobachten können, wie ich das gestern so schön gesagt habe. Das, was ich beobachten kann, das Objekt, das kann nicht der Beobachter sein. Also lass uns zu dem Beobachter zurückkommen. Oder lass uns zu dem, der darüber über das Objekt Bescheid weiß, zurückkommen. Also. Und dieser Beobachter kann sagen, das bin ich nicht, das gehört mir nicht, dies ist nicht mein Selbst. Wenn wir Schmerzen haben, dann sagen wir meine Schmerzen und damit haben wir das Problem. Wenn wir sagen, da sind Schmerzen, dann ist das Problem schon etwas kleiner. Wenn wir sagen, da ist ein angenehmes Gefühl entstanden, ist das Problem kleiner. Wenn wir sagen, da ist ein unangenehmes Gefühl entstanden, ist das Problem kleiner. Aber wenn wir sagen, ich bin in Hass oder ich bin in Liebe, dann haben wir ein großes Problem. Dann müssen wir nämlich versuchen, das loszuwerden. Und loszuwerden, wenn wir das nicht auf eine andere Art und Weise können, ist einfach uns mal zu separieren. Das bin ich nicht, das gehört mir nicht, dies ist nicht mein Selbst. Das hat uns der Erhabene Buddha an die Hand gegeben, als Hilfsmittel. Diese Dinge mal zu objektivieren. Mal zu sehen, dass es da zwei Dinge gibt. Eines ist das Objekt und eine ist derjenige, der über das Objekt Bescheid weiß. Also, wenn ihr euch überlegt, zum Beispiel beim Schmerz oder bei anderen Dingen, ja, wer weiß denn, dass da Schmerz ist? Das kann doch nicht der Schmerz sein, der über sich selber Bescheid weiß, oder? Das geht doch nicht. Wer weiß denn, dass da Schmerz ist? Das ist interessant. Und es ist bei allen diesen Dingen interessant. Wer weiß denn, dass da Hass ist? Wer weiß denn, dass da Liebe ist? Wer weiß denn, dass da ein Bedürfnis ist oder so? Wer weiß, dass ein Gedanke entstanden ist? Ein Gedanke ist entstanden. Die meisten der Gedanken wollen wir gar nicht haben. Das ist so, wenn wir draußen die Natur, ne? Wenn wir draußen die Natur beobachten. Und deswegen wird es bei uns also auch unsere Waldtradition als Walduniversität auch bezeichnet. Weil wir einfach den Wald dazu nehmen, um Reflexionen über uns zu bekommen. Wir beobachten gerne die Tiere, genauso wie der Geist unseren eigenen Körper beobachtet. Oder Gefühle beobachtet, oder Gedanken beobachtet, oder Erinnerungen beobachtet. Die Tiere springen von einem Ast zum anderen, ja? So. Dann sind sie da, und dann rennen sie runter, dann rennen sie wieder rauf und so weiter. Wir haben keine Kontrolle über die Tiere. Wir haben auch keine Kontrolle über den Wind oder das Wetter oder irgend so was. Wir können nur beobachten, wir können nur feststellen. Das ist die Qualität, die wir haben. So. Und genauso ist es mit den Dingen, ne? Der Körper, den ich sehe, ne, dann sage ich, das ist meiner. Aber die Blumen, die ich sehe, die sage ich das nicht, das ist mein oder das ist ein Teil von mir. Da weißt du ganz klar, das ist das ja. Und wenn die vergehen, dann sind sie halt vergangen und schmeiße sie in den Abfallheimer. Aber da, wenn das vergeht, ne, da habe ich große Probleme. Dann fange ich an zu zittern. Und habe plötzlich Angst. Kann ich doch genauso beobachten wie die Blumen. Wo ist der Unterschied? Das dient uns als Hilfsmittel, mal so ein bisschen Distanz zu gewinnen von diesen ganzen Prozessen, an die wir anhaften. Das ist ja die zweite der edlen Wahrheit, das Tanha, dieses Anhaften an diese Prozesse. Dass wir sagen, die gehören uns. Und das ist das Prinzip von Anatta. Und da gibt es uns der Arme Buddha, das bin ich nicht, das gehört mir nicht, dies ist nicht mein Selbst. Also. Und das Selbst ist im Grunde genommen, wenn wir wirklich mal hingehen, und deswegen ist das die Vorschau, wenn wir im tiefen Samadhi sind, weil da ist, das ist alles, was übrig bleibt. Und das ist noch nie entstanden und das ist noch nie vergangen. Wenn man nach der Ewigkeit sucht, dann ist es da. Und dann haben wir so eine kleine Vorschau drauf. Das ist das, über das, was über alles Bescheid weiß. Nichts anderes. Man kann es als klares Wissen oder man kann das als vieles bezeichnen. Das ist so, so wie derjenige aufgewachsen. Aber es läuft in diese Richtung. So. Und Dukkha, ne? Dukkha, da haben wir, das kann man alle zu genüge. Und das ist das, was uns wahrscheinlich hierher getrieben hat oder irgendwo das Interesse für Buddhismus oder Praxis oder Meditation hervorgebracht hat. Dukkha heißt Unwohlsein, Rastlosigkeit, Leiden, physisches Leiden und psychisches Leiden. Das ist Dukkha. Und diese drei Merkmale, die nehmen wir, um diese fünf Khandas auch zu untersuchen. Wir sehen, der Körper entsteht und vergeht. Er wird geboren, muss aufgezogen werden und er muss sterben. Gedanken entstehen und vergehen. Ohne dass wir das wollen, oder? Oder wollt ihr das in eurer Meditation, wenn ihr euch auf den Atem konzentriert? Da wollen wir doch eigentlich mal die Gedanken loshaben. Wo kommen denn die eigentlich alle her? Wenn es meine Gedanken sind, kann ich sagen, okay, jetzt ist Ruhe, jetzt für 2 Stunden ist Ruhe und dann kommt aber auch nichts mehr. Aber das sind eben nicht meine Gedanken. Und wo kommen die dann her? Fragt euch das mal. Wo kommen die Erinnerungen her? Natürlich können wir gewisse Gedanken denken, natürlich können wir uns gewisse Erinnerungen hervorholen. Aber die meisten, oder 95% dieser Erinnerungen kommen einfach ohne dass wir sie überhaupt eingeladen haben. Die haben wir gar nicht eingeladen. Plötzlich, zack, kommt's hoch, ne? Dann können wir auch nicht so schnell abstellen, ne? Da hängt man nämlich dann ganz schön dran, ne? Warum kommt das jetzt hoch oder wieso und so weiter? Anstatt das einfach zu sehen, ja, das ist entstanden, so wie ein Springbrunnen. Und jedes Mal kommt wieder ein neues Tropfen Wasser raus. Ne? Und da helfen sie uns bei der Untersuchung. Dann müssen wir natürlich noch was über Avijja, das Nichtwissen, oder die ganze Ursache für unsere ganzen Probleme wissen. Avijja Pateya Sankhara. Also Avijja ist die Kondition für alle Phänomene in diesem ganzen Kosmos zu entstehen. Ja, das ist die Ursache für unser ganzes Übel. Avijja im Grunde genommen ganz einfach übersetzt, heißt Nichtwissen. Wir wissen nicht. Wir wissen nicht im Einklang mit der Natur, wir wissen nicht im Einklang mit der Wahrheit. Wir wollen ständig wissen, aber können nicht wissen. Solange Avijja da ist, kann man nicht wirklich wissen. Wir wollen es wissen, können es aber nicht wissen. Wir wollen verstehen, können es aber nicht verstehen. Das ist das Prinzip von Avijja. Das ist die Ursache oder die Wurzel für alles. Aus dieser Wurzel springt Gier, Hass und Verblendung. Verblendung ist das, was wirklich am schwierigsten da zu entwirren ist. Das ist fast wie ein gottischer Knoten. Das ist dasselbe, als ob man irgendwo in einen Mixer 5 Zutaten reintut und die so zusammenmixt, dass es nur noch ein Farbe und ein Geschmack ist. Das ist Verblendung. Mixer. Der die 5 Khandas so zusammenmischt, dass es jedes Mal eine neue Mischung und jedes Mal ein neues Ich und jedes Mal eine neue Situation entsteht. Und es ist so mächtig, dass es uns immer und immer wieder in diesen Kreis aufhält. Gier und Hass, das habe ich schon erklärt. Das entspringt in diesem Topf vom Körper und in 6 Sinnen. Und mehr im Grunde genommen, wollen wir gar nicht so verstehen. Das alles. Das ist alles, was wir müssen. Wenn wir den Weg gehen wollen, ist das alles, was wir müssen. Und was wir zu wissen brauchen. Und diese ganzen Sachen müssen wir alle in unserem Herzen sehen. Alle in unserem Herzen verstehen. Und das ist alles, was wir dazu brauchen. Wenn wir das Vertrauen mal haben, dass wir den Weg gehen wollen, dann brauchen wir nicht mehr als das. Und wie gesagt, das sind so wenig Dinge, da können wir uns ständig daran erinnern. Tja, und damit es ist jetzt extrem heiß, oder mir ist es heiß, damit höre ich jetzt auch den Vortrag auf. Fragen bitte ich euch dann um, wann wollt ihr aufhören? 5 Uhr ungefähr, 6 Uhr, 7 Uhr, was?
Reingeschrieben habe ich 16:30.
Ja, das liegt jetzt wirklich an euch, an der Gruppe. Und dann sage ich, dass ich eine halbe Stunde bevor ihr gehen wollt, mach mal eine Fragesession. Und jetzt auf jeden Fall, das haben wir jetzt 3, jetzt laufen wir nochmal eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde, machen wir Gehmeditation und dann sitzen wir nochmal. Und in der Zwischenzeit lüften wir das Richtige. Und nach der Sitzmeditation, dann könnt ihr dann eure Fragen stellen. Außer es müssen wirklich ein paar Leute, also unbedingt um 5 Uhr weg.
Also ab 4:30 Fragen dann, oder?
Ja, so ungefähr ab ja, machen wir eine Dreiviertelstunde Gehmeditation, eine Dreiviertelstunde ab 4:30 dann Fragen. Ist das okay? Aber von mir aus kann man auch erst ab 5 Uhr Fragen machen, wenn ihr bereit seid, so lange zu bleiben, wenn es niemand pressiert. Ja, derjenige, dem pressiert, der meldet sich, ansonsten machen wir das um 5 die Fragen. Du hast nichts, oder?
Nee, ich habe nur, ich fühle mich ein bisschen an das gebunden, was ich da reingeschrieben habe, aber wenn jetzt niemand was gegeben hat.
Ja, also wenn niemand was dagegen hat, ich finde es schön, da haben wir wenigstens noch 2 Stunden für ein bisschen Gesichtskosmetik. Für ein bisschen Ruhe, ne? Einfach auch, dass das sagt. Und ihr könnt es euch auch mal gerne anschauen, ne? Ihr könnt das jetzt, was ich gesagt habe, mal anfangen zu überprüfen, ob das eigentlich auch so stimmt, was ich da sage, ne? Ich bin mir zwar daran sicher, weil ich das alles bei mir gesehen habe, weil ich das alles so erkannt habe, und deswegen kann ich das auch in solcher Klarheit sagen. Aber ihr müsst es, ja, glauben nützt euch nichts, ne? Ihr müsst es für euch selber überprüfen, ob das stimmt. Ob ihr das bei euch auch sehen könnt. Aber das nicht gleich beim ersten Mal dann abschalten, ne? Man muss das schon ein bisschen bohren, ne? Man muss ein bisschen bohren, um das zu sehen. So. Also ihr könnt das jetzt entweder Ruhemeditation machen, weiter wie ihr am Morgen gemacht habt, oder ihr könnt jetzt anfangen, mal diese Dinge, die ich jetzt in diesem Vortrag erwähnt habe, mal für euch selber zu untersuchen. Ich habe ja euch so viel. Ja?
Könntest du das Untersuchen nochmal ein bisschen erklären, weil ich denke, dass wahrscheinlich einige hier auch nicht wissen, wie man Kontemplation macht. Also ich kenne die Systeme von Ayakema zum Beispiel und von dir ein bisschen, aber ich glaube, das ist schon ein bisschen, ich weiß nicht, wie die anderen das hier so...
Ja, okay, ich kann um 5 Uhr nochmal drauf eingehen kurz, ne? Bevor die Fragen kommen, dann gehe ich nochmal kurz drauf an, anhand von vielleicht 1 oder 2 Beispielen erkläre ich, wie man wirklich die Dinge untersucht. Ich habe das ja gestern anhand des Schmerzes zum Beispiel gesagt, wie man die Dinge untersucht, wie man die Dinge anfängt. Mit dem Körper kann ich das auch nochmal machen. Jetzt, wenn er rausgeht, dann könnt ihr zum Beispiel eine Übung machen, indem ihr eure undurchsichtige Haut durch eine Glashaut ersetzt, oder die bei anderen Leuten. Das ist eine ganz interessante Übung. Wir finden, das ist ganz schön. In dem Moment, wo wir das alles durchsichtig machen, wo ist der Reiz? Wo liegt der Reiz? Der fällt weg. Und das ist interessant. Dass es nur diese dünne Haut, nur diese extrem dünne Haut ausmacht, die uns so viel vormacht. Da gibt es nämlich dann keine hässlichen Menschen oder schöne Menschen mehr, sondern da sehen wir einfach wirklich das, was im Körper ist. Da gibt es kein Männlein und Weiblein mehr, sondern da sehen wir einfach. Und dann, Und dann merken wir vielleicht, wie sehr uns diese Haut, wie sehr uns diese Äußerlichkeit, und das haben wir ja in den deutschen Sprichwörtern genug, wie sehr uns diese Äußerlichkeit im Grunde genommen zum Narren hält. Wir haben das ja Kleider machen wollte. Ne? Zieht man die Kleider des Kaisers oder des Ministers an, dann wird man Minister gehalten. Zieht man Anzug an oder zieht man Hippie aus und so weiter, dann wird man für sowas gehalten. Die Leute reagieren einfach darauf, auf diese äußerlichen Merkmale. Und wir spielen die und wir benutzen die. Eine ganz interessante Übung. Ist ja nichts dagegen einzuwenden. Wir spielen sonst auch immer so viele Spiele. Ne? Da kann man auch mal so ein Spielchen spielen. Aber wie gesagt, über Untersuchungen erzähle ich dann euch noch was im 5. Ne? Also machen wir eine Stunde Gehmeditation, dann lüften wir mal und dann machen wir noch circa eine Stunde Sitzmeditation und dann erzähle ich noch ein kleines bisschen was und dann fragen. Ne? Okay? Keine Einwände?